Ich glaube, durch die Flexibilität, die heutzutage einfach gefragt ist auch, ist es gerade wichtig, sich auszuprobieren und mutig zu sein.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt's einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist diesmal der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Bootsbauerin, die heute Sängerin und aktuell im Halbfinale bei The Voice of Germany ist. Queraussteigerin Fidi Steinbeck.
Genau, heute willkommen Fidi Steinbeck.
Hallo.
Manche mögen sie vielleicht von The Voice gerade kennen, wo du gerade singst.
Mhm.
Gerade hier total enttäuschendes Publikum für dich hier. Normalerweise sitzt da ja Mark Forster und Sido, heute enttäuschenderweise nur ich. Aber
ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dir sitzen darf.
Ah, vielen Dank. Du bist eine Queraussteigerin, du hast einen riesigen Bogen gemacht sozusagen, nämlich du kommst eigentlich aus einer Musikerfamilie, hast dann Spanisch studiert,
mhm.
dann Theaterwissenschaften,
mhm.
dann warst du, und jetzt mein persönliches Highlight, dann warst du wirklich lange, wirklich fertig gelernte Bootsbauerin.
Genau.
Und danach warst du in einer Filmproduktion,
mhm.
um dann wieder den Bogen zurück zur Sängerin zu machen. Und jetzt, wie man im Fernsehen deutlich sieht, klappt das auch ganz gut mit der Musikerkarriere. Und wir wollen irgendwie gerne heute mal wissen, warum du das alles gemacht hast, wie man
ja.
sowas macht. Und
ja.
würden gleich tatsächlich mal, damit es ein bisschen Struktur hat, mal vorne mhm. anfangen. Wie wächst man in der Musikerfamilie auf und fängt dann aber erstmal an mit Spanisch?
Also ich habe schon von klein auf immer sehr viele Ideen im Kopf gehabt und war natürlich, klar, die Musik war einfach mir in die Wiege gelegt und spielte einfach eine wahnsinnig große Rolle bei uns zu Hause. Und meine Schwestern sind auch sehr zielstrebig den Musikerinnenweg gegangen und ich hatte zwar schon immer großen Spaß, Musik zu machen, Cello zu spielen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da noch mehr auf mich wartet in der Welt. Und war in der 11. Klasse längere Zeit in Spanien und habe mich in die Sprache verliebt und habe dann nach dem Abitur gedacht, ich muss Spanisch studieren.
Was sagt da die Musikerfamilie dazu?
Die waren eigentlich ganz froh, weil ich nämlich früher mal gedacht habe, dass ich zur Polizei gehen möchte. Und die waren, glaube ich, ganz froh, dass ich dann letztendlich von der Idee, Polizistin zu werden, dann letztendlich mich für ein Spanischstudium entschieden habe. Von daher waren die ganz zufrieden mit meiner Wahl zunächst.
Aber das hast du ja auch nicht lange gemacht, ne? Du hast dann ja rübergewechselt zu Theaterwissenschaften nach Wien.
Genau. Ich hab halt erst Spanisch studiert und wusste aber gar nicht so richtig, was ich jetzt damit eigentlich anfangen möchte. Und neben der Musik hat Theater bei uns in der Familie eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt, weil mein Großvater sehr engagiert im Schauspielhaus in Hamburg war und ich eigentlich seit klein auf mit ihm immer in den ganzen Vorstellungen war. Und da war so eine zweite Leidenschaft das Theater. Und dann hatte ich halt gesehen, dass man Theater, Film und Medienwissenschaften in Wien studieren kann. Und da war für mich natürlich gleich klar, wahnsinnig schöne Stadt.
Da muss man hin.
Genau, da muss man hin. Und dann bin ich nach Wien gezogen und habe da angefangen zu studieren.
Und wie muss man sich das da vorstellen? Also wie war das? Hast du ja dann doch recht lang gemacht. vergleichsweise? Also
ja, 1,5 Jahre war ich da. Also es war, es ist natürlich irgendwie sehr pompös,
ja.
Weil mein Institut in der Wiener Hofburg war. Das heißt, man fuhr morgens mit dem Rad quasi zur Vorlesung zwischen riesigen Touristenbus-Ladungen, die alle Fotos gemacht haben, und man selber war halt irgendwie ganz normal da einfach Studentin. Und das war schon irgendwie, ja, Wahnsinn, wenn man die Ringstraße langfährt und irgendwie an diesen riesigen, pompösen Gebäuden langfährt. Man fühlt sich dann manchmal doch sehr klein und unbedeutend.
Aber wieso hast du das denn abgebrochen?
Ich weiß nicht, ob ich zu nordisch bin oder... Also ich glaube, es lag zum einen so ein bisschen an der Stadt, dass ich nicht so ganz warm geworden bin. Und zum anderen war es so, dass ich irgendwann einfach gemerkt habe, dass mir das ganze Theoretische einfach... dass mich das nicht so erfüllt hat. Es war auch ein sehr überlaufenes Studium. Und ich saß teilweise in Seminaren mit 250 anderen Studentinnen.
Wow.
Und das ist, also ich glaube, da muss man schon so sein, dass man freiwillig immer in der ersten Reihe sitzt und sich bei jedem Referat freiwillig meldet. Und so war ich damals nicht. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich da einfach nicht, dass das, ja, dass ich da nicht hinpasse, in die Stadt nicht so wirklich passe und in das Studium nicht passe. Und hatte da dann einfach den Wunsch, ja, irgendwie zurückzugehen und was anderes zu machen. Hatte da schon kurz über Musik nachgedacht, bin dann aber wieder ganz davon abgekommen und bin dann halt durch einen großen Zufall zur Bootsbaulehre gekommen.
Um das zum Thema Nordisch, nordischer geht's dann ja kaum.
Also ja, wie, ganz genau.
Ja, aber wie kommt man da überhaupt drauf? Also ich meine, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich überhaupt drauf komme, also dass ich das jetzt als nächste Option Bootsbau eine Option wäre.
Ich habe als Kind schon wahnsinnig gerne mit meinem Vater und mit meinem Opa im Keller Zeit verbracht und Sachen gebaut. Von Vogelhäusern bis irgendwelchen Holzbooten, kleinen Holzbooten natürlich. Und das hat mir immer großen Spaß gebracht. Und dann bin ich ein Wochenende mit Freundinnen an die Ostsee gefahren und sind durch Kiel gefahren. Und ich habe dann so die Kräne gesehen. Das war so ein bisschen so Industrieschifferromantik quasi. Und wir haben das Wochenende am Strand verbracht und haben dann abends in die Sterne geguckt und haben so überlegt, welche Sternbilder kennen wir, welche Sterne kennen wir. Und dann haben wir den Sirius-Stern gesehen. Und das ist jetzt eigentlich relativ beiläufig in der Geschichte, aber als ich dann Sonntagabend nach Hause kam, habe ich mich gleich vor den Rechner gesetzt und habe irgendwie gegoogelt, Ausbildung Schiffsbau, Bootsbau, und bin dann auf die Sirius-Werft gekommen. Und habe dann am nächsten Tag angerufen und habe dann, ich glaube, sogar schon 2 Wochen später ein Praktikum angefangen. Und am Ende des Praktikums haben sie gesagt, doch super, willst du nicht bleiben? Und ja, das war alles ziemlich spontan und ziemlich schnell. Und
das ist die denkbar romantischste Art, wie man an einen Job kommt, glaube ich.
Ich glaube schon. Und ganz schöne Werft direkt am großen Plöner See. Und ja, dann bin ich gleich da geblieben.
Ja, du hast da angerufen und gesagt, hier, ich bin übrigens Theaterwissenschaftsstudentin und habe vorher ein bisschen Spanisch gemacht und jetzt möchte ich Boote bauen.
Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich das nicht gesagt. ich habe auf jeden Fall schon deutlich gemacht, glaube ich, dass ich Interesse habe, großes Interesse. Und ja, und dann hat das geklappt. Ich war ganz überrascht, aber...
Wie muss man sich da den Tag vorstellen?
Sehr früh. Morgens ging es los um 7 Uhr. Natürlich dann schon umgezogen. Das heißt, 6:45 in der Werft. Treffen oben auf der Arbeitsbühne. Und dann wurden die Zettel verteilt, wer was zu tun hat, auf welchem Boot. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also es war direkt nach gerade dieser Studienerfahrung, wollte ich ganz gerne einfach nicht immer damit beschäftigt sein, dass mich jemand fragt, welche Inszenierung ich gesehen habe, welche ich besser fand oder welche Theaterstücke ich gelesen hatte oder dieses ganze, ja, das hat mich einfach irgendwann genervt, dass man sich nur definiert darüber, wie viel man gelesen hat und wie schlau man ist oder was man weiß. Und ich wollte ganz gerne einfach den Tag über was machen und abends drauf gucken können, und sehen, das habe ich gemacht, das habe ich fertig gemacht, das habe ich mit meinen Händen geschaffen, sozusagen. Das ist
der Vorteil eines handwerklichen Berufs halt.
Ja, genau. Das wollte ich gerne und so war es dann halt auch. Einfach abends nach Hause gehen, irgendwie auch Feierabend haben, aber auch so eine kleine Befriedigung zu haben. Das Ziel, was ich heute mir gesetzt habe, das habe ich erreicht und ich kann es mir auch angucken und ja.
Ja, was hast du da für Boote gebaut? Also Boot ist ja ein sehr weites Feld.
Genau. Wir haben Segeljachten gebaut aus Kunststoff mit dem Holzaufbau. Das heißt, die waren sehr groß. Es gab unterschiedliche Größen für 4 Personen oder für 2 Personen die kleinste. Und genau, da war halt irgendwie eine Küche drin, Badezimmer drin. Manche Eigner haben sich gewünscht, gab es da noch so Features, wie die wollten eine Sauna da drin haben.
Nein.
Ja, es gab noch so einen kleinen Hobbyraum, also je nach Größe.
Das ist ja fantastisch, eine Sauna auf der Segeljacht. Das ist zum Thema Life Goals unbedingt auf die Liste.
Ganz genau.
Ja, das ist. Und hattest du da jetzt Kreativeinfluss oder warst du da jetzt so richtig bauend? Also wirklich, du kriegst einen Plan und musstest das bauen oder hattest du wirklich so noch so innenarchitektonische Einflüsse da drauf? Oder wie muss man sich's vorstellen?
Nee, also ich habe eher einfach gemacht. Ehrlich gesagt, was auf meinem Zettel stand, sozusagen. Also richtig Einfluss hatte ich nicht. Und es kam dann halt auch mal vor, das sind ja dann riesige Bootsrümpfe und die werden natürlich einfach von innen und außen auf Hochglanz poliert. Und es kam schon mal vor, dass ich 3 Wochen lang an einem Schiff stand und es einfach nur den ganzen Rumpf poliert habe. Da hat man natürlich nach 3 Wochen irgendwie mega krasse Unterarme. Die Muskeln gehen schnell wieder weg, aber man hat sie dann kurz und ja, zur Auslieferung glänzt das Schiff einmal und ein bisschen traurig ist, wenn man weiß, dass es quasi zu Wasser gelassen wird. Meine
Schwägerin ist ja Architektin, ich sage immer, sie guckt sich die Häuser, wenn sie fertig sind, niemals an, weil sie dann immer nicht sehen will, wie sie eingerichtet werden. Und wie viele Frauen gab es da eigentlich?
Es gab relativ viele, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6.
Von wie vielen?
Von 25.
Ja, krass. Also, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil das klingt jetzt so wirklich sehr oldschoolig.
Aber es war auch in der Berufsschule, also ich habe die Berufsschule absolut geliebt. Das war immer die liebste Zeit im Jahr.
Ausgerechnet, raus aus der Theorie.
Ja, aber witzigerweise, also die Berufsschule ist auf dem Prival. Das heißt, irgendwie mit der schönste Schulweg überhaupt. Man fährt morgens mit der Fähre einmal rüber von Travemünde auf den Prival. Das fand ich schon total toll. Und ich hatte einfach wahnsinnig tolle Lehrer. Man hat ja nicht nur theoretisch gelernt, sondern hatte ganz viel praktische Lehrgänge, die man gemacht hat. Ein Holzkurs, Kunststoffkurs. Ich habe einen Schweißkurs gemacht. Und das fand ich einfach super, lauter Dinge, die man vielleicht in der eigenen Werft halt nicht anwenden konnte oder nicht machen konnte, die hat man dann in der Berufsschule gelernt. Und da waren auch relativ viele Frauen, muss ich sagen, in meiner Klasse und Parallelklassen.
Oh, ja. Und danach, wie war das, also als du fertig warst?
Danach habe ich gemerkt, dass der Beruf jetzt auch nicht so wirklich ist. Also ich hatte mich in ein paar Werften vorgestellt, aber ich hab mich sehr, sehr gut auf meine Prüfung vorbereitet und habe eine ziemlich gute Prüfung gehabt und habe dann aber zum Beispiel in einer Werft, zu der ich eigentlich ganz gerne gegangen wäre, von denen habe ich dann das Feedback bekommen, dass meine Prüfung zu gut ist und dass sie sich vorstellen könnten, dass ich mich in einem halben Jahr langweilen würde. Und das war so der Grund, warum sie mich nicht eingestellt haben. Und das fand ich irgendwie, das fand ich einfach schade, weil...
Zumindest mal seltsam.
Ja, genau. So, und weil mein Empfinden eigentlich war, dass ich eben bei mir in der Werft gar nicht so ein umfangreiches, praktisches Können gelernt habe und dass ich eben deswegen gerne in der andere Werft gehen wollte, um eben das Nicht-Können sozusagen aufzuholen oder dazu zu lernen. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass ich die Gelegenheit nicht bekommen habe. Aber ja, letztendlich war dann auch klar, dass das nicht mein Lebensberuf werden wird. Und dann habe ich, dann bin ich nach Hamburg zurückgezogen und wusste erst nicht so recht, was ich machen sollte. Und habe dann ganz kurze Zeit bei einem Bäcker gearbeitet. Einfach um irgendwie meine Miete zu bezahlen und sich zu finanzieren. Und ich habe in der Zeit schon in einer Band Cello gespielt. Und der Sänger, der war Matz-Techniker in einer Postproduktionsfirma. Und der war so ein bisschen genervt, dass man mit mir nicht planen kann, keine Proben planen kann und Konzerte, weil ich meinen Dienstplan immer sehr kurzfristig gekriegt habe und ich immer nicht wusste, wann bin ich eingeteilt
in beim der Bäckerei.
Bäcker. Ja, also genau, in der Bäckerei. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass sie sich so ein bisschen vergrößern und jemanden für den Empfang suchen, ob ich da nicht Lust zu hätte.
Ich glaube, wir müssen mal kurz Postproduktion erklären. Also das ist die Nachbearbeitung von einem Film.
Genau, genau.
Und da hast du dann, du warst dann am Empfang.
Genau, ich habe dann als Office Management Empfang angefangen und hatte da eigentlich auch wieder so ein bisschen Glück, da reinzurutschen, weil ich letztendlich natürlich in dem Bereich vorher noch gar nicht wirklich Erfahrung hatte. Ich habe vorher nicht viel mit einem Computer gearbeitet, muss ich sagen, und habe mir das dann so nach und nach halt alles irgendwie angeeignet, was ich halt dafür wissen muss und können muss. Und habe mich total wohlgefühlt und es war ein wahnsinnig tolles Team. Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich doch auch irgendwie mehr machen möchte. Dass mir das nicht ausreicht die Zuständigkeiten, für die ich die Dinge, wofür ich zuständig war, dass mir das halt nicht ausgereicht hat, dass ich irgendwie gerne mit Projekte organisieren wollte und so ein bisschen näher an den Projekten einfach dran sein wollte und habe dann immer mehr ins Producing eigentlich rüber gewechselt.
Wie macht man das? Also wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
Ich bin einfach mit den Producern, die bei uns gearbeitet haben, mitgelaufen, habe immer mehr Arbeiten von denen mit übernommen, habe sie immer mehr unterstützt, bis ich irgendwann so die ersten kleinen Projekte selber betreuen konnte.
Während du am Empfang saßt, oder?
Genau, und das war dann irgendwann total schwierig, sich natürlich irgendwie für beides zuständig zu fühlen. Und dann haben wir dann aber irgendwann, oder dann konnte ich halt deutlich machen, dass ich einfach wirklich lieber im Producing arbeiten möchte. Und dann haben wir jemanden Neues für einen Empfang eingestellt. Und das war für mich dann so der erste Schritt, in die Richtung, in die ich damals gehen wollte, auf jeden Fall.
Das war dann auch der erste, in Anführungsstrichen, richtige Beruf. Also das ist wirklich so auf so einem Gehaltslevel, ohne Ausbildung, ohne Studium.
Genau. Genau. Ja, und ja, das war irgendwie toll. So, ich weiß noch, ich habe da mein erstes kleines Auto gekauft. Und das war so ein Freiheitsgefühl irgendwie, plötzlich einfach Dinge machen zu können, ohne die Mark dreimal umzudrehen quasi. Das war irgendwie toll. Und da habe ich dann eine Zeit gearbeitet in der Firma. Und
aber wie muss man sich, ich würde da nochmal gern, wie muss man sich jetzt den Job in der Filmproduktion genau vorstellen? Also du
in der Postproduktion.
In der Postproduktion,
war das noch, genau.
Ja, sorry. Aber wie sieht, also für jemand, der noch nie eine Postproduktion von innen gesehen hat oder überlegt, was mit Film oder Medien zu machen, so was ist das für ein Job?
Also theoretisch kann man sich das so vorstellen, dass ich das Drehmaterial in die Hand gedrückt bekomme. Und dafür sorge, dass eben alle weiteren Schritte durchlaufen werden, bis es im Fernsehen ausgestrahlt werden kann.
Und du überwachst quasi diese ganze Bande aus Cuttern und...
Genau, und achte darauf, dass die Termine eingehalten werden und dass die Abgabefrist irgendwie reibungslos eingehalten werden kann.
Stelle ich mir auch stressig vor, diese ganze Kreativbande da einfangen die ganze Zeit.
Ja, wobei... Also ich habe dann ja eine kurze Zeit eigentlich gar nicht, aber ein paar Jahre später in eine Filmproduktion gewechselt, wo ich dann auch wieder für den Bereich Postproduktion, also Nachbearbeitung, zuständig war. Und habe da einfach gemerkt, dass ich, je stressiger der Tag war, desto mehr Spaß hatte ich eigentlich. Also wenn ich morgens quasi ins Büro kam und dachte, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, dann habe ich am meisten gemerkt, wie toll ich den Job finde, ehrlich gesagt. Weil dieses unter Adrenalin arbeiten, das fand ich eigentlich am tollsten. Das hat mir am meisten Spaß gebracht.
Das passt ja jetzt zur aktuellen The Voice-Folge, wenn man das jetzt mal will. Es scheint irgendwie eine dauerhafte Charaktereigenschaft zu sein.
Ja, ich hab gerne zu tun, ehrlich gesagt. Es gibt auch selten Tage, wo ich ausschlafe und dann überlege, was mache ich denn heute mal? Am liebsten stehe ich eigentlich früh auf und mach Dinge.
Ja, bis auf das Frühaufstehen kann ich das total nachvollziehen. Ja, aber und dann warst du in der Filmproduktion, wurde es dann eher stressiger? Also dann
ja, schon, auf jeden Fall. Aber da war ich, was ich da sehr mochte, war, dass ich relativ viel unterwegs war. Das heißt, ich habe dann noch mehr Prozesse begleiten können. Das heißt, ich war im Tonstudio dabei. Ich habe, als wir da noch keine eigene Farbkorrektur im Haus hatten, war ich halt dann in unterschiedlichen Postproduktionen nochmal unterwegs. Das heißt, es gab Tage, wo ich dann einfach nur im Büro war. Es war aber, gab aber auch Tage, wo ich viel von A nach B gefahren bin und unterwegs war. Und das fand ich auch schön, weil es so abwechslungsreich war, weil man einfach ganz viele unterschiedliche Menschen getroffen hat. Und eigentlich war kein Tag wie der andere. Das mochte ich sehr.
Hast du eigentlich in dieser Filmproduktionszeit irgendwas genutzt von der Bootsbauer- oder der Studiumsgeschichte? Weil das ist ja schon wieder fast nah an Theaterwissenschaften schon wieder.
Ja, vom Studium glaube ich gar nicht so viel. Vom Bootsbau vielleicht einfach das Disziplinierte vielleicht. Früh aufstehen.
Abliefern,
am Start sein irgendwie so. Man muss natürlich in der Werft auch immer mit einem super klaren Kopf sein natürlich, weil man wahnsinnig gefährliche große Maschinen bedient. Also ich glaube, wenn man unkonzentriert an einer Kreissäge arbeitet, ja, ich kenne viele Fälle, das ist wirklich gar nicht schön. Ich wollte alle meine Finger behalten und da war halt klar, man muss einfach immer wirklich einfach mit der vollen Konzentration dabei bleiben. Und das war eigentlich in der Filmproduktion genauso. Man muss einfach lernen, Auge und Ohr jederzeit komplett bei dem Film zu haben, dass einem einfach keine kleinen Fehler unterlaufen. Dass man nicht einen Pixelfehler übersieht und man schickt es so raus an Kunden. Sowas ist natürlich sehr unangenehm, dass man einfach wirklich so einen Qualitätssinn hat und ja, einfach ganz genau ist und einfach konzentriert ist.
Ich fand das bei Filmproduktionen immer so faszinierend, dass da ja wirklich 50, 100 Leute rumwuseln für einen kurzen Moment von, sage ich jetzt mal, einen Werbespot, der dann 20 Sekunden dauert. Und ich fand das immer, den Job des Producers, vor dem hatte ich wirklich immer am meisten Respekt, weil der irgendwie diese ganzen, alle, die da rumlaufen, haben irgendwas zu tun gerade.
Ja.
Und das, und dann hat man noch, man hat ja so eine längere Liste, so Shooting Board, also wo die ganzen Bilder, die du halt nachher haben musst, dass die auch wirklich im Timing drin sind. Und wenn man hinten aus dem Timing rauskippt, kostet es ja auch gleich ein Vermögen. Das fand ich auch immer extrem respektabel. Also das hätte ich mir jetzt im Leben nicht zugetraut zum Beispiel.
Ja, und zudem muss man natürlich immer versuchen, sich innerlich zurückzulehnen, weil es natürlich immer alles am besten schon gestern fertig sein sollte. Und in vielen Situationen, ja, einem das Gefühl vermittelt wird oder es einfach den Anschein hat, es geht einfach um Leben, um Tod. Obwohl es natürlich letztendlich nur eine Werbung ist, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ich glaube, den Blick dafür zu bekommen, auch wann entspannt man sich mal kurz und versucht, die anderen Leute einfach so ein bisschen zu beruhigen und den Druck rauszunehmen und den Stress rauszunehmen. Ich glaube, das ist auch einfach eine Herausforderung an dem Job.
Ja, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die da, glaube ich, sehr wichtig ist.
Ja.
Ja, verrückt. Wenn du jetzt die Filmproduktionszeit nimmst, was ist da so die kein Druck, aber so die große Erkenntnis fürs Leben. Also nein, das, das, was du jetzt heute auch noch nutzt, was du nicht missen willst an Erfahrung aus dieser Zeit. Außer Stressresistenz vielleicht.
Ja, Stressresistenz auf jeden Fall. Und ich glaube, strukturiert zu sein ist, glaube ich, wichtig. Gerade in meinem Leben jetzt ist es halt wichtig, dass man einfach irgendwie einen Plan im Kopf hat und dass man irgendwie ein Ziel vor Augen hat, woran man einfach festhält oder worauf man hinarbeitet. Ich glaube, wenn man, ja, ich glaube, das ist es einfach, so eine Struktur zu haben und Ziele zu setzen, die man versucht, bis zum bestimmten Zeitpunkt umzusetzen.
Mhm. Ja. Das ist eine sehr gute Überleitung. Warum du denn aus der Filmproduktion jetzt dann tatsächlich wieder mit einigen Jahren wieder zurück zur Musik gekommen bist? Du hast dann ja eine Band gehabt.
Genau, ich habe vor 6 Jahren meine erste eigene Band gegründet. Ich habe vorher ja immer Cello gespielt in diversen Bands und wollte aber eigentlich unbedingt auch singen, hatte schon länger angefangen, Songs selber zu schreiben und ja, habe dann meine erste Band zusammengestellt vor 6 Jahren ist das her. Und habe da natürlich einfach schon gemerkt, dass es neben dem Beruf in der Filmproduktion einfach wahnsinnig schwer ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Jeder, der in dem Bereich gearbeitet hat, weiß natürlich, dass der Job einfach da vorgeht. Man fängt morgens an und man weiß halt nicht, wie lange man abends bleibt. Also es ist immer so ein Open-End-Gefühl und die Bandproben waren ganz schwer irgendwie zu planen und die Band war daran gewöhnt, dass ich irgendwie theoretisch um 7 anrufe und sage, ich kann nicht heute, es wird nichts mehr. Das war schon immer sehr schwierig durchzusetzen, auch wenn ich unter der Woche mal ein Konzert hatte, habe ich gemerkt, dass ich den ganzen Tag einfach im Stress war, weil ich dachte, ich weiß, ich muss theoretisch heute um 18:30 gehen und das fand ich einfach wahnsinnig anstrengend, das unter einen Hut zu bringen, weil man dann einfach weiß, es kann halt sein, ja, dass man einfach nicht fertig ist bis 18:30 und dann hat man ein Problem.
Mhm.
Und dann habe ich letztes Jahr, 2018, habe ich dann zuletzt in einer sehr kleinen Postproduktionsfirma gearbeitet und hatte auch gemerkt, dass das, ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt und konnte mich da doch nicht so verwirklichen, wie anfänglich gehofft oder versprochen. Und habe dann, da gab es halt so einen Punkt, wo irgendwie die Entscheidung war, bleibt man da, geht man und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich mich jetzt neu orientiere in der Werbung, dann muss ich da eben wieder natürlich 100% geben, einfach vom Kopf her, aber auch von der Zeit her und da war, in der Zeit hatte ich schon die erste CD veröffentlicht und ich habe einfach gemerkt, ich will die Musik einfach zeitlich nicht mehr zurückstellen und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich mir jetzt einfach eine Zeit gebe, wo ich versuche, alles auf eine Karte zu setzen und Musik zu machen und einfach zu gucken, ob ich es schaffe, davon zu leben und das einfach zu meinem Beruf zu machen.
Hattest du dir dann eigentlich, also jetzt mal ganz schnöde wirtschaftlich gesagt, ich kann mir das vor allem halt wirtschaftlich schwierig vorstellen, ob man da jetzt irgendwas... Hast du dir dann auch einen Plan gelegt oder was zurückgelegt oder dass das dann klappt? Also, oder wie macht man sowas?
Ja, also ich habe mir natürlich was zurückgelegt und man muss aber natürlich seine eigenen Bedürfnisse einfach sehr zurückschrauben natürlich, wenn man sich finanziell so verändert und habe aber einen Freund und eine Familie, die einfach sehr hinter mir stehen und mich sehr unterstützen und die mir da eben auch helfen, einfach meinen Traum zu verwirklichen.
Da ist die Musikerfamilie dann ganz praktisch.
Ja, ganz genau.
da eben mal die Frage, um nochmal auf die Musikerfamilie zu kommen, wie muss man sich das vorstellen? Also sind deine Eltern hauptberuflich Musiker?
Genau. Meine Eltern haben sich auch beide an einer Musikhochschule in Hamburg kennengelernt. Damals. Und meine Mutter ist Musiktherapeutin und Geigenlehrerin, spielt in diversen Orchestern in Hamburg. Und mein Vater ist Musiklehrer in der Schule Und meine beiden Schwestern haben auch beide Musik studiert und ich war eigentlich so die Einzige, die...
Putzbau.
Genau. Ja, weil ich damals irgendwie so dachte, ich hatte da ja auch mal überlegt, ob ich Cello studiere und wollte aber mir die Leidenschaft nicht nehmen lassen. Also ich wollte nicht, dass das einfach ein Job wird und ich jeden Tag in die Staatsoper gehe und... Don Giovanni zum 5. Mal spiele und zum Beispiel jetzt einfach.
5. Mal ist dann wahrscheinlich noch weit untertrieben.
Das ist weit untertrieben, genau. Aber dann irgendwie 2 Dienste pro Tag, dass man praktisch die 2-mal hintereinander spielt und einfach das nur noch so ein, ja, halt nur noch Arbeit ist und nicht mehr Leidenschaft ist. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, immer wieder von der Musik wegbewegt, weil ich es einfach mir so bewahren wollte und habe jetzt aber einfach wirklich gemerkt, dass das, worin ich mich selber einfach am meisten wiederfinden kann, das ist halt die Musik. Also ich kann 8 Stunden beispielsweise damit verbringen, einen Song zu schreiben und vergessen, dass ich irgendwie 8 Stunden nichts gegessen habe zum Beispiel. Das würde mir sonst nicht passieren. aber dass man halt einfach alles um sich herum ausblendet und einfach da total drin aufgehen kann und alle Energie, alle Wünsche, alle Hoffnungen, alle Leidenschaft, die man irgendwie hat, in eine Sache zu schütten.
Ja, aber es ist krass, also wenn du das jetzt auch mit den anderen Berufen vergleichst, dann merkst du ja wirklich total eindeutig, dass es das jetzt ist.
Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, dass ich in der Werbung auf jeden Fall eine total tolle Zeit hatte und wahnsinnig viele inspirierende und spannende Menschen kennengelernt habe und auch wirklich sehr Spaß hatte an dem Job, aber es war halt eher einfach der Job, glaube ich. Und jetzt ist es halt... jetzt habe ich das Gefühl, das ist halt nicht der Job, sondern das bin ich. Es ist nicht Hobby, es ist nicht Job, es ist so, es ist alles, was mich ausmacht halt und was ich mir wünsche.
Ich habe noch mal so eine ganz naive Frage, wenn man sich sowas vornimmt.
Ja.
So, das ist jetzt mein Traum. Und ich gründe jetzt eine Band. Wie macht man sowas? Ein Telefonbuch? Auch einen Gitarristen?
Ich hatte damals das Glück, also ich spiele mit einer Band mit Musikern, die ich alle schon sehr, sehr lange kenne. Ich habe damals, als ich eben auf der Suche war, meinen jetzigen Bassisten angerufen und hab gesagt, ich suche jemanden, der mit mir Musik macht, aber ich war da einfach noch sehr schüchtern, glaube ich, und irgendwie hatte die Songs, die ich geschrieben habe, einfach nur so für mich alleine gesungen und vielleicht meiner Familie mal gezeigt, war aber sehr... nicht sehr selbstbewusst damit, muss ich sagen. Und hatte dann so ein bisschen Schwierigkeiten oder hatte irgendwie gedacht, ich möchte tolle Musiker haben. Bin aber selber nicht so, dass ich sagen würde, hey, hier bin ich bin super. Ich will auch nur Leute haben, die super. Also das war so ein bisschen... Ich habe mich noch sehr am Anfang und klein gefühlt, was das anbelangte, und hatte aber trotzdem den Anspruch, halt nur mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und das war natürlich ein bisschen schwierig und ich hatte sehr Hemmung, irgendwie Leute anzusprechen. Und dann sagte der Bassist aber, dass ich doch den Live, den ich eben schon sehr lange eigentlich kenne, mit dem ich auch schon mal mit Cello und seiner Band mitgespielt habe, dass ich den doch mal fragen soll. Und dann habe ich dem mal Songs von mir geschickt und... ja, dem hat's gefallen und der hatte total Lust und so hat sich das alles entwickelt.
Und dann macht man halt Termine, so jeden Mittwoch ist Probe.
Oder? Ja, Mittwoch stimmt sogar.
Ah, ja.
Witzigerweise. Es war irgendwann mal der Dienstag, aber jetzt ist es der Mittwoch,
okay.
Sehr lange schon. Ja, genau. Und dann, ja, je nachdem, wie viele neue Songs ich mitbringe, muss man da natürlich nochmal irgendwie mehr Zeit investieren oder... Kommt drauf an, wie viele Konzerte man hat oder ja, also mal ist die Probenzeit natürlich intensiver.
Ich wünsche es mir immer. Wie kommt man denn da an Konzerte eigentlich?
Das ist quasi das nicht so Schöne an der ganzen Sache, das Booking, muss ich sagen, dass das Schwierigste eigentlich an allem ist. Also mittlerweile läuft es besser und natürlich auch durch The Voice, durch die ersten beiden Ausstrahlungen der Sendung. Und vorher war es einfach so, dass man schreibt 100 E-Mails und kriegt 3 Antworten.
An Booker.
Genau. Oder an Locations, die man anschreibt. Wir haben letztes Jahr unsere erste kleine Tour gespielt. Und das war wahnsinnig schwer, auch einfach in ganz Deutschland kleine Clubs anzuschreiben, ob man spielen kann. Weil natürlich, es kennt einen keiner. Und letztendlich, ja, ich glaube, die ganzen Veranstalter, die kriegen halt auch einfach die Postfächer quillen über. Bekommen einfach ein paar tausend E-Mails wahrscheinlich im Monat oder mehr. Und da ist es einfach total schwer, nicht unterzugehen.
Ja, und wie fing das dann an mit The Voice?
Das fing jetzt Anfang des Jahres, im Frühjahr irgendwie an. Ich habe mich sehr kurzfristig dazu entschlossen, zum Casting zu gehen. Und muss sagen, dass ich eigentlich nie Fan von Castingsendungen im Fernsehen war. Und
darfst du das sagen?
Ich finde, ich kann das sagen, weil ich mich letztendlich ja für das Casting von The Voice dann doch entschieden habe, weil das für mich einfach eine andere Art von Castingsendung ist. Also es geht einfach um die Stimme und es geht um das Talent, was man hat. Also ich habe es vorher auch erst niemandem wirklich erzählt. Ich habe es auch nicht mal meiner Familie erzählt. Und habe gedacht, gut, in Hamburg war das Casting schon durch und dann gab es in Berlin noch einen Termin und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fahre ich jetzt nach Berlin und erzähle es halt keinem und wenn es nicht klappt, dann weiß es ja auch gar keiner, dass ich beim Casting war. Und es gab 2 Castingrunden und als ich durch die erste das geschafft hatte, war das schon irgendwie Wahnsinn. Ich habe plötzlich gemerkt, dass es total Spaß bringt und dass man dann auch irgendwie weiterkommen will. Und dann gab es das zweite Casting und dann danach irgendwie aufregendes Warten hat man es in die Blind Auditions geschafft. Und für mich war eigentlich das Ziel, das in die Blind Auditions zu schaffen, dass ich halt ausgestrahlt werde im Fernsehen und dass ich einfach Aufmerksamkeit für meine Musik bekomme. Das ist einfach eine tolle Chance, die man dadurch bekommt.
Wie muss man sich denn dieses Casting da vorstellen? Also wie viele kommen da und sitzt man da auf einer, also wie viele Menschen waren da, als du da hingegangen bist?
Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber insgesamt haben sich bei dieser Staffel, glaube ich, zwischen 6.000 und 7.000 Leute beworben. Aber dann natürlich in ganz Deutschland, also Köln, Frankfurt, ich weiß nicht genau,
das also
mehrere.
Menge.
Ja, ja, das sind auf jeden Fall... sehr, sehr viele.
Was hast du denn da gesungen? Also im ersten?
Im ersten habe ich Can't Help Falling in Love gesungen. Einer meiner Lieblingssongs. Und einen eigenen Song. Man durfte was Eigenes mitbringen. Eigentlich ist ja das Konzept der Sendung, dass man eben Cover singt. Und es war bei einer Castingrunde noch so, dass man eben auch was Eigenes mitbringen kann. Und mit Glück kann man's halt, kommt man dazu, das zu spielen. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einen eigenen Song spielen durfte noch.
Und wie geht das dann weiter? Also wie muss man sich das dann da weiter vorstellen? Also die zweite Runde haben wir jetzt auch alle gesehen, aber...
Genau,
was passiert so für dich da drin? Also also ich kann mir das ganz verrückt vorstellen, wenn man vorher so in relativ kleinen Sälen war und dann ist man plötzlich in so einem Giga-Studio und dann sieht man sich selber im Fernsehen.
Das ist total verrückt. Also ich weiß noch, dass der Moment hinter der Bühne vor der Blind Audition ich bin normalerweise bei meinen Konzerten überhaupt nicht aufgeregt eigentlich.
Erstaunlich eigentlich.
Ja. Oder? Ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht, weil es mir so einen Spaß bringt und mich einfach wohlfühle. Und ich meistens einfach auch ein tolles Publikum habe, die einfach
toll mitmachen
irgendwie. Und ja, aber manche kennen einen ja auch noch nicht. Da weiß man ja noch nicht, wie es sich entwickelt. Aber ich glaube, das hat einfach, und weil ich einfach in meinem Leben schon so viele Konzerte gespielt habe, auch vorher, als ich eben nur Cello gespielt habe und nicht gesungen habe. Ich glaube, das hat einfach so ein Urvertrauen in einen selber gebracht, dass ich einfach weiß, es läuft schon irgendwie. Also ja, und jetzt hinter der Bühne vor der Blind Audition war ich halt vor diesem Moment, das Tor geht auf, Das weiß ich noch, das war irgendwie furchtbar. Da war ich wirklich total aufgeregt. Aber dann in dem Moment, wo das Tor aufging und ich bin auf die Bühne gegangen, habe ich irgendwie die Band links, rechts angeguckt und habe irgendwie gedacht so, ja, das ist es jetzt. Und hatte dann einfach so dieses Publikum vor Augen einfach im Studio. Und man hat dann gar nicht im Kopf, wie es dann letztendlich ausgestrahlt wird und dass es dann irgendwie Millionen Leute gucken. Das habe ich in dem Moment einfach nicht. Es war einfach das Studio und alle Menschen, die in diesem Studio waren, waren halt für mich präsent in dem Moment.
Das ist ja schon wieder fast ein normales Konzert dann, abgesehen von den Kameras. Hast du das eigentlich dann noch mit so ein bisschen Filmproduktionserfahrung gesehen? Du bist dann ja mittendrin plötzlich.
Ja, eigentlich nicht. Wobei, also ich habe mich sehr, sehr gut mit dem ganzen Team verstanden. Also ich glaube, alle haben sich gut mit dem Team verstanden, weil es einfach ein wahnsinnig nettes, herzliches Team ist. Aber ich glaube, dass ich vielleicht in manchen Abläufen einfach entspannter bin vielleicht als andere, weil ich halt weiß einfach, wie bestimmte Dinge funktionieren. Oder ja.
Jetzt wird gewartet.
Genau, jetzt wird gewartet. Aber ich glaube auch, dass ich habe früher mit meinen beiden Schwestern viel in so Fernsehsendungen, es gab damals die Aktuelle Schaubude im NDR und die Goldene Eins Fernsehlotterie. Da haben wir im Background-Orchester gespielt. Also ich glaube, mit 15 habe ich das erste Mal gemacht.
Ach, das ist ja lustig.
Ja, das war wirklich sehr witzig. Und da habe ich, glaube ich, daher habe ich vielleicht auch so ein bisschen die Entspanntheit bekommen, wenn das rote Licht an der Kamera leuchtet. Weil ich halt da irgendwie natürlich nie im Fokus war, wir waren halt Background. Aber es war einfach schon eine gute Art, sich daran zu gewöhnen, dass TV-Kameras um einen rum sind und man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und man macht einfach das, wofür man da gerade ist. Und ich glaube, dass ich das jetzt ganz gut hinbekomme, dass ich einfach dann bei mir bleiben kann und ja, das mache, warum ich da bin und mich nicht stressen lasse.
Ja, das merkt man aber auch. Also jetzt so als Zuschauer, ich gucke das ja auch nur ganz, ganz beeindruckt an. Sie saßen ja bei der ersten Ausstrahlung ja vom Fernseher Dein Freund hier meinte auch nur, das ist alles völlig surreal gerade. Dass man so sich selbst im Fernsehen sieht. Das kann ich mir auch wirklich so Parallelwelt auf so eine verrückte Art.
Ja, es war dann hinterher schon bei der Ausstrahlung auch, man kann das dann gar nicht mehr so Revue passieren lassen, irgendwie diesen Moment. Auch vor allem nach dem Song das Gespräch quasi mit den Coaches. Ich konnte hinterher gar nicht mehr so wirklich sagen, was ich eigentlich gesagt habe oder was die eigentlich gesagt haben, weil man ist so ein bisschen in so einem Tunnel und es läuft so an einem vorbei. Ist eigentlich schade, dass man das nicht so konservieren kann, diesen wirklich tollen Moment. Und das ist dann schon irgendwie abgefahren, sich das hinterher im Fernsehen anzugucken.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist er ja perfekt dokumentiert und konserviert.
Ja, aber trotzdem ist es dann so, man guckt sich das an und kann es gar nicht mehr so nachfühlen, dass man da selber halt stand in dem Moment und das selber gesagt hat auch oder halt das Feedback bekommen hat. Das ist schon merkwürdig, muss ich sagen.
Und wie ist das jetzt so mit Mark Forster zusammenzuarbeiten?
Toll. Also ja, ich freue mich total, dass ich ja eine Runde weitergekommen bin in die Battles und jetzt noch eine Runde weitergekommen bin. Und die Sing-Offs werden bald ausgestrahlt. Und Marc ist einfach ein wahnsinnig sympathischer, ehrlicher Mensch und einfach ein wahnsinnig guter Musiker. Also toller Songwriter und wirklich einfach eine Person, die einem sehr viel vermitteln kann und sehr viel beibringen kann. Also für mich war auch klar, wenn sich Marc umdrehen sollte, dass ich dann zu Marc gehe.
Er hat das ja ganz subtil dargestellt, dass er vielleicht Interesse hätte. Das hat man ja kaum mitbekommen.
Kaum mitbekommen, ja.
Ja, wirklich.
Nee, also ich bin total froh, bei Marc im Team zu sein und begeistert von ihm als Mensch und Musiker.
Lernst du die anderen da eigentlich auch kennen oder sind da also nicht so wirklich dann?
Nicht so wirklich, nee. Also die meiste Zeit verbringt man dann wirklich mit Marc und mit Daniel Nitt, seinem Produzenten, und Tina Frank, die macht das Vocal Coaching auch mit uns zusammen.
Was würdest du jetzt schon aus dieser ganzen Erfahrung mitnehmen, aus dieser ganzen The Voice-Fernseh-Erfahrung generell? Also was ist da jetzt so das Interessanteste?
Also ich habe, glaube ich, viel über mich selber nochmal gelernt oder habe also ganz banal einfach nochmal gemerkt, dass ich in stressigen oder aufregenden Situationen ruhig und bei mir bleiben kann und irgendwie funktioniere. Das habe ich festgestellt. Und ich habe einfach wahnsinnig viele inspirierende, tolle Menschen kennengelernt. Und was mir das für die Band schon gebracht hat, ist halt, dass ich wirklich täglich bekomme ich wahnsinnig nette Nachrichten bei Instagram, bei Facebook, E-Mails von Menschen, die meine Auftritte gesehen haben und die gesagt haben, dass sie total berührt sind und dass sie sich... Also es ist so komisch, wenn einem fremde Menschen so nette Sachen schreiben. Also ich muss sagen, dass ich bei manchen Nachrichten auch wirklich ein bisschen gerührt bin teilweise, weil es so nett ist und so persönlich geschrieben und so ein schönes Feedback einfach bekommen von Menschen, die einen kurz wahrnehmen, ja, ist einfach irgendwie unbeschreiblich. Und ich habe dadurch natürlich auch schon ganz viele Anfragen bekommen. Also ich habe ganz viele Anfragen für Hochzeiten bekommen als Hochzeitssängerin und Bandkonzerte. Und das ist toll. Das ist eigentlich das, was ich mir erhofft habe. Und natürlich würde ich mir total wünschen, irgendwie ins Halbfinale zu kommen und dann ins Finale zu kommen. Gar keine Frage. Aber ich glaube, ich kann das so ein bisschen entspannt sehen, weil ich letztendlich das, was ich eigentlich erreichen wollte, ich wollte ja eigentlich nur ausgestrahlt werden. Letztendlich habe ich das eigentlich schon erreicht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, um irgendwie entspannt
geht man ganz souverän
in die nächste Runde zu gehen, ja, weil es okay ist, wenn die Reise da aufhört. Ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen und werde alles nutzen, was ich da gelernt und erfahren habe und die Kontakte, die ich knüpfen konnte.
Ich finde es auch für die Charakterentwicklung, sage ich jetzt mal, wenn du ganz am Anfang überlegt hattest, als du deine Band zusammengestellt hast, du traust dich nicht, bestimmte Leute anzusprechen, weil du dich für zu klein hältst.
Ja.
Das scheint sich ja auch ganz angenehm gegeben zu haben jetzt wahrscheinlich.
Ja,
zumindest
total.
In Teilen.
Wobei schon immer, also es gibt natürlich viele Leute, die einfach sagen, hurra, hier bin ich. Ich bin einfach spitzenmäßig und ihr habt alle nur auf mich gewartet. So bin ich halt trotzdem nicht. Also ich glaube, ich habe trotzdem natürlich einfach, ich bin sehr, sehr kritisch mit mir selber. Ich zweifle auch viel in Situationen, aber ich glaube, das ist einfach das, was mich irgendwie weiterbringt oder was mich antreibt. Ich glaube, würde ich einfach denken, ich bin super und so bleibe ich, dann würde ich, glaube ich, einfach stehen bleiben.
Das ist ja generell schlecht.
Genau. Und immer mal so ein bisschen einen Schritt von sich wegzutreten und irgendwie das mal von der anderen Seite zu sehen und zu gucken, was es eigentlich ist und wer man ist, mit sich selbst irgendwie ehrlich zu sein und zu sagen, dass auch bei The Voice gibt es halt einfach Sängerinnen, die einfach eine krassere Stimmrange haben als ich. Und da war ich am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte, oh, ich mit meiner Stimme, ob ich da überhaupt so eine Chance habe, aber habe dann irgendwie gemerkt, so, ja, ich habe halt eine andere Stimme.
Ich glaube, das hat jeder gemerkt.
Aber ich bin halt keine Mariah Carey. Aber das wollte ich ja auch gar nicht sein.
Die gibt's ja auch schon.
Genau.
Ah, das ist, was ich auch nochmal interessant finde, also durch diese, ich sag mal, sehr souveräne Art jetzt, von wegen, du hast ja ab jetzt ist eigentlich eh alles Kür.
Mhm.
Ich glaube, zum Thema Social Media Kommentare finde ich es, glaube ich, auch ganz gesund, da so durchzugehen, weil ich glaube, also ich will es auf keinen Fall dir wünschen, aber ich nehme an, je näher man ans Finale kommt, desto schärfer werden ja die Kommentare werden, vermutlich.
Auf jeden Fall.
Da werden ja auch Negative dabei sein, die dich aus irgendwelchen Gründen doof finden.
Ja.
Und das, ich glaube, da braucht man halt auch einen ganz, ganz soliden Panzer, dass einem das dann, glaube ich, auch egal ist, oder?
Also, ja.
Und ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt selber nicht, ob mir das so egal sein, man sagt das immer so, aber es geht einem dann doch so rein. Also bis man so eine, ich sag mal, so ein Politikerpanzer hat.
Mhm.
Also ich hatte letztens, ich fand es ganz, ganz erhellend, ein Podcast, Alles gesagt, heißt der mit Dorothy Bär.
Mhm.
Die hat ja auch schon Gott weiß was abbekommen. Also Dorothy Bär ist die Politikerin mit den Flugtaxis.
Mhm.
Also
hat,
ja. Und die wurde da irgendwie einmal durch Twitter gescheucht. Und die hat dann auch so erzählt, nee, das ist mittlerweile irgendwann mal, hast du so viel abbekommen, dass man da gar nicht mehr, da lächelt man nur noch.
Ja.
Weil wer schreibt denn das? Und das war ja das, derjenige, der dann kritisiert, sagt ja mehr über sich als über den er kritisiert.
Mhm.
Und das finde ich dann ja auch ganz,
ja,
ganz cool, aber hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Was da,
also ich habe nach der ersten Ausstrahlung, würde ich sagen, 98% mega positives Feedback bekommen und 2% nicht so gut. So,
ja.
Also das war wirklich noch sehr, sehr, das war extrem gut, wirklich.
Für Internetkommentare gerade
zu sensationell. Das war unfassbar. Und mir war aber klar, dass das jetzt nicht so bleiben wird. Und jetzt habe ich schon gemerkt, nach der zweiten Ausstrahlung, das war ja ein Battle, das heißt, ich habe mit oder das heißt ja eigentlich gegen jemand gesungen, also für Lukas und mich, mit dem ich zusammen gesungen habe, war es eher so ein Miteinander-Singen, aber letztendlich habe ich es weiter geschafft. Und natürlich ab dem Zeitpunkt...
Ja, die Lukas-Fans mögen dich jetzt dann nicht mehr so.
Ja, genau. Also es gibt einfach... welche, die dann sagen, aber Lukas hat es doch besser gemacht und oder ich habe jetzt auch vereinzelt mal so ein paar persönliche Kommentare gesehen, die dann irgendwie mit meiner Art nicht so ganz klarkommen, aber damit komme ich bis jetzt noch recht gut klar eigentlich, weil es ja einfach im echten Leben auch so ist. Also entweder man ist sich sympathisch oder halt nicht und letztendlich ist das einfach ein Ausschnitt meiner Persönlichkeit, die da einfach für ein paar Minuten gezeigt wird und das ist ja einfach ein Bruchteil von dem, was ich noch bin. Und ich versuche das halt einfach nicht persönlich zu nehmen, weil letztendlich kennen sie mich natürlich nicht wirklich,
ja,
und können ja nur diesen Mini-Ausschnitt beurteilen. Und
aber ich glaube, es ist auch so, als Künstler, glaube ich, ist es, dann ist man, glaube ich, auch angekommen, gefühlt. Also was heißt angekommen? Aber ich glaube, dann hat man einen Riesenschritt gemacht. Also
ja,
wenn man auf dem Level angekommen ist, dass Leute einen aktiv doof finden,
dann hat man es geschafft.
Ich glaube, dann ist man zumindest schon mal ein Charakter. Also,
ja, das stimmt.
Ich meine, stell dir mal vor, du hättest eine 100%-Quote. Das wär beeindruckend,
ja,
aber es wäre auch irgendwie ein bisschen strange. Also
ja,
so, dann ist man so Markus Lanz, ja, nee, so ohne jetzt über große Mann Markus Lanz zu lästern, aber das ist halt sehr glatt.
Ja. Ja.
Und das ist dann ja auch irgendwie auch wieder ganz gut.
Ja, ich bin gespannt, was noch kommt, wie sich das entwickelt und versuche damit gut umzugehen. Also
ja, glaube ich
ja
auch. Ich drücke die Daumen. Du, ich habe nur eine, ich nenne es mal Abschlussfrage. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf Bootsbau, Filmproduktion, Musik, Sängerin, The Voice, so, wenn du jetzt überlegst, das sind Leute, die oder da orientieren sich gerade Schüler oder Studenten, was sie so im Leben machen.
Mhm.
So, und du hast ja beim Thema Orientierung ja einiges hinter dir.
Mhm. Ja.
Was würdest du denen raten? So, deine große Erkenntnis, kein Druck.
Also, ich glaube, ich würde raten, mutig zu sein. Irgendwie, sich Dinge zu trauen und auch keine Scheu haben, sich auszuprobieren und festzustellen, man hat sich verrannt oder es ist nicht der richtige Weg und irgendwie noch mal einen Schritt zurückzugehen. Oder also mir hat irgendwann mal jemand gesagt, dass es ja für mich schwierig wäre mit meinem Lebenslauf, weil da ja gar kein roter Faden drin wäre. Und das konnte ich irgendwie auf der einen Seite natürlich irgendwie verstehen, auf der anderen Seite finde ich halt, je mehr man ausprobiert im Leben, desto mehr Erfahrung sammelt man und desto mehr findet man zu sich selbst und weiß, was man eben gut kann, was man nicht gut kann, was man nicht möchte und vor allem, was man möchte. Und ich glaube, dass man gerade irgendwie heutzutage, wo es einfach nicht mehr so ist wie früher, dass der Vater ist Bäcker und dann wird man halt auch Bäcker oder Bäckerin und bleibt es sein Leben lang. Ich glaube, da durch die Flexibilität, die heutzutage einfach gefragt ist auch, ist es gerade wichtig, sich auszuprobieren und ja, mutig zu sein. Da wären wir wieder beim Anfang, was ich gesagt habe. Aber ja, ich glaube, mutig sein, sich Dinge trauen und sich selber auszuprobieren. Ich glaube, das hat mich jetzt hierhin gebracht, wo ich jetzt gerade bin.
Ja, ich glaube, da bist du auch ganz gut. Das war ganz toll. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gern auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.